Handwerk.werkstatt, deinem Podcast, bei dem innovative Unternehmer aus und um das Handwerk zusammenkommen. So, hallo, willkommen zurück zu einer neuen Folge Treffpunkt Werkstatt. Und wie ihr an der Begrüßung schon merkt, ist heute ein bisschen was anders. Der Jan ist nicht dabei, aber dafür sitzt mir ein ganz besonderer Mann gegenüber und ich bin ein bisschen aufgeregt heute, weil heute unterhalte ich mich mit meinem Schwiegervater in Spee, mit dem Thomas Jornitz, seines Zeichen Meister des Steinmetzhandwerks. Und willkommen Thomas, schön, dass du mit dabei bist.
Hallo.
Stell dich doch mal kurz vor.
Hallo liebe Hanna, erstmal vielen Dank für die Einladung. Und es ist mir eine große Ehre, dass ich heute mal in deinem Podcast teilnehmen darf. Ich höre den sehr gerne im Übrigen. Es sind sehr gute Themen. Und ja, ich stelle mich kurz vor. Ja, mein Name ist Thomas Jornitz. Ich bin Steinmetzmeister und Steinbildhauermeister in Bad Salzungen in Thüringen. Wie kann man sich noch vorstellen? Ich bin verheiratet, habe 4 Kinder. Ja, das ist erstmal so das Gröbste, was ich erstmal sagen will.
Also ja, ihr hört es, wir sind in Thüringen. Verständigungsprobleme haben wir keine, wir passen uns an.
Denke ich auch.
Dein Berufsbild, Thomas, sind es 2 verschiedene Berufe oder ist es 1? Steinmetz und Steinbildhauer.
Also früher hieß der Beruf Steinmetz, beziehungsweise dann Steinmetzmeister war dann die höhere Stufe. Ich weiß gar nicht wann, um die Wendezeit hat man, glaube ich, 2 Berufe also vereint, den Steinmetz und den Steinbildhauermeister in einem. Das ist natürlich auch eine große Herausforderung für die Prüfung, weil du immer 2 verschiedene Dinge miteinander prüfen lassen musst, also diese Anforderungen auch zeigen musst als Prüfling. Aber ja, es geht offensichtlich. Und es ist natürlich immer eine Wertigkeit, ne? Also das heißt, was mache ich am Ende? Was mache ich mehr, was mache ich weniger? Muss ganz ehrlich sagen, also ich bin eher jemand, der diese Steinmetz-Ausbildung bevorzugt, also dann auch lebt, also arbeitet. Ich bin zu 99,9% im Grabmal tätig. Diese Geschichte Steinbildhauerei, sage ich jetzt mal so, das ist schon für mich ja ein großer, also eine große Unbekannte, weil ich bin nicht so, also ich kann grundsätzlich nach einer Zeichnung arbeiten, technisch umsetzen. Ne? Aber wenn ich ein Stück Stein sehe und da soll ein Frosch draus entstehen oder was auch immer.
So aus dem Freien quasi.
Das ist schon schwieriger. Ja. Ne? Also, aber gut, wenn da ein Frosch steht, dann mache ich den auch. Das musste ja letztendlich auch. Können. Ja. Aber es ist schon umfangreich. Ja. An sich, der Beruf Steinmetz und Steinbildhauer ist, finde ich, ähnlich wie beim Schlosser. Da gibt es so viele Nischen, die man bedienen kann. Ob das Grabmal ist, ob das die ganze Wohngeschichte, also Fenster, Treppen, Küchen, Arbeitsplatten, was man da alles machen kann. Bad ist jetzt auch ganz im Kommen.
Ja, und wir haben jetzt ja, die uns Folgen hören von der Pauluskirche vielleicht das ein oder andere Mal. Bei uns in Zuffenhausen, wir machen ja gerade die Pauluskirche.
Ja.
Und da ist die Fassade gerade ein Riesenthema. Und da ist auch ein Steinmetz dran, der quasi die Fassadenarbeit ganz macht, weil es halt ein besonderer Sandstein ist, der da verarbeitet ist. Du hast gerade kurz den Schlosser erwähnt. Ich habe mir sagen lassen, dass Steinmetz und Steinbildhauer nicht dein erster Handwerksberuf war, den
Nein,
du gelernt hast. So, wie war denn dein Werdegang zu dem heutigen Thomas? So, was, wie bist du zu dem Beruf gekommen, den du heute machst?
Also grundsätzlich, ich habe natürlich 10. Klasse abgeschlossen und dann einen Beruf gewählt. Das war damals Instandhaltungsmechaniker für Bergbaumaschinen im Erzgebirge, da komme ich auch her. Und ja, dann bin ich zur Armee gekommen, wie das in der DDR dann auch so war, und habe mich auch länger verpflichtet, habe bei der Armee auch einen Meister gemacht, damals für Flugzeuginstandhaltung. Und dann habe ich meine Frau kennengelernt in der Zeit auch und mit meiner Frau den Steinmetzmeister Werner Storch. Das war also mein Schwiegervater. Ich sage war, weil er leider schon verstorben ist. Und der hat mich eigentlich, ich sag mal, in dieses Berufsbild gebracht. Der hat mir also mit viel Liebe auch alles erklärt und die Dinge ja einfach gezeigt, wie macht man was. Und ja, im Prinzip war es auch irgendwo wie ein Vater für mich, ne? Der mir das alles, was ich heute kann, letztendlich auch beigebracht hat.
Also so noch wirklich so vom, also das Wissen einfach weitergegeben? Also du hast es jetzt nicht irgendwie auf einer Schule oder so gelernt, sondern
doch,
so
doch. Also ich habe, muss vielleicht kurz weiter erzählen. Die Wendezeit hat dann für mich diesen Schritt gebracht, dass ich mich gefragt habe, was machst du jetzt? Wie geht's weiter? Ich hätte zum einen bei der Armee bleiben können, also bei der Bundeswehr damals, aber ich hatte dann schon 4 Kinder mit meiner Frau zusammen und wusste, dass das wird so nicht gut funktionieren, weil man alle 2 Jahre irgendwo anders ist, an einem anderen Standort. Und ich habe dann gedacht, Mensch, dieser Beruf Steinmetz macht ja eigentlich auch viel Spaß. Also was ich so gewusst habe bis dahin. Und habe meinen Schwiegervater gefragt, der hatte ja das eigene Geschäft schon, auch zu DDR-Zeiten. Und der konnte sich das auch gut vorstellen. Also ich bin damals mit 26 Jahren letztendlich nochmal nach Hohensiedel in die Ausbildung gegangen und habe den Beruf Steinmetz und Steinbildhauer erlernt. Das war also 2 Jahre, das war ja eine Umschulung letztendlich, weil ich ja schon einen Beruf hatte.
Ja.
Und danach, das waren dann auch, wie gesagt, 2 Jahre und danach war es dann leider so, dass der Schwiegervater starb. Also ich war dann 1 Jahr gerade mal fertig mit meinem, also als Geselle. Und plötzlich starb der Schwiegervater. So. Und dann war für uns irgendwo die Frage, wie geht's denn weiter? Und letztendlich habe ich mich dann auch dazu entschieden, ja, dann Meister zu machen und die Verantwortung einfach zu übernehmen für das Geschäft, damit es auch weitergeht. Ja, das war nicht einfach. War sicherlich also wirklich sehr, sehr, ja, für mich, ich wäre damals rein mental noch gar nicht so weit gewesen, zu sagen, ich bin jetzt selbstständig, ich habe Verantwortung für einen Betrieb, ich hätte gerne noch andere Dinge gelernt, also erlernt einfach. Ja. Ne? Aber gut, es war damals die Erfordernis und dann haben wir uns gestellt. Ja, und am Ende habe ich dann den Meister gemacht, war auch relativ holprig. Ja, ich könnte da jetzt Geschichten erzählen, aber ich glaube, da reicht der Podcast nicht dazu. Aber ist nicht. Ja, ich musste die Prüfung 2-mal machen, nur so viel dazu. Beim ersten Mal wurde eine Halle für, ich sage jetzt mal, 20 Mann bereitgestellt, die wir ursprünglich für 3 Wochen also zur Verfügung gestellt bekamen, weil wir dort das Meisterstück arbeiten sollten. Und aus diesen 3 Wochen wurden dann nur 2. Und das ist ja klar, dass man dann nicht fertig wird.
Ja, klar.
Und ich hatte mir auch so ein Stück rausgesucht, was relativ groß war. Und ja, die Prüfungskommission hat entschieden, nicht bestanden. Und damit war ich nicht einverstanden. Ich habe dann auch, ja, wie man es machen kann, bis vors Landesverwaltungsgericht geklagt. Das hat auch gesagt, der Herr Jornitz hat die Prüfung, also dieser Bescheid, Prüfung nicht bestanden, ist zurückgenommen worden. Aber es hat auch keiner gesagt, Prüfung ist bestanden.
Also du hattest quasi nichts.
So. Also ich hatte wieder nichts und musste die Prüfung nochmal machen.
Also was beinhaltet, weil wenn ich an Steinmetz denke, dann ist es glaube so, dass ich, bevor ich den Antrieb kannte, so mehr oder weniger an Hammer und Meißel gedacht habe. Und mit der Hand am Arm und man schlägt aus Stein eine Form so. Und hat er aber die facettenreiche, ja, den Umfang, was so dieser Beruf beinhaltet, gar nicht so auf dem Schirm. Mhm. Kannst du da so ein bisschen einen Einblick geben, was so die Tätigkeiten oder das Tätigkeitsfeld, du hast es vorhin schon so angerissen, so innen, Arbeitsplatten, Fensterbänke und so, aber auch draußen die Fassaden. Wie sieht so dein Alltag aus jetzt heute? Ihr habt euch spezialisiert auf Grabmale.
Ja, ja.
Was ist so der Alltag von einem Steinmetz und wie hast du dir das vorgestellt, als du diesen Beruf erlernt hast?
Ja, jetzt kann ich auch nur aus meiner Sicht reden. Also der Beruf Steinmetz ist natürlich viel, viel umfangreicher als das, was ich bis dahin und auch später dann selbst erlebt habe. Also wie gesagt, es beinhaltet ja diese ganze Baugeschichten, die Restaurierung. Du hast das vorhin auch angesprochen mit der Kirche. Also das sind schon diese sakralen Bauten, die sind schon wesentlich durch Steinmetze entstanden und das wird auch in Zukunft das Steinmetzbrot sein. Das Grabmal ist natürlich für mich jetzt der Hauptzweig oder der Hauptberuf. Mit dem Grabmal gibt es, also ich liebe meinen Beruf, weil der ist so umfangreich. Und jeden Tag gibt es eine andere Geschichte, neue Herausforderungen. Das ist, also ist kein Tag wie der andere. Das ist das Schöne zum einen. Es ist aber auch nicht immer leicht, gerade mit den, ja, die Leute, die in Trauer sind, umzugehen. Aber ja, am Ende möchte ich jemand sein, der die Leute ein Stück des Weges auch begleitet, der sie berät. Und am Ende ein Denkmal für den Verstorbenen, die Verstorbene, letztendlich auch gestaltet. Das macht mir Spaß. Und ja, am Anfang des Steinmetzes sollte aber immer auch die Beziehung zum Stein sein. Also dieses Gefühl für den Stein zu haben. Und da hast du es ja auch richtig angesprochen, dieser Umgang mit dem Meißel.
Mhm.
Dieses Werk, dieses Werkzeug an sich, Hammer und oder Knöpfe, wie man im Sandstein dann auch sagt. Also das sind schon wesentliche Dinge, dass man das Gefühl entwickelt.
Mhm.
Und das geht nur über eine Lehre, finde ich. Also so habe ich das auch selber erlebt.
Das Material auch kennenzulernen.
Um das Material kennenzulernen.
Und auch die verschiedenen Steine.
Genau.
Also es ist ja nicht so, dass jeder Stein, das ist wie mit dem Holz.
Richtig.
So Holz gibt es in verschiedensten Facetten. Es gibt hartes Holz, es gibt weiches Holz. Und da muss man ja auch, oder ja, die Farben sind unterschiedlich. Wenn man es behandelt, reagiert es unterschiedlich. Und so ist es ja mit dem Stein irgendwo auch.
Also die Steinvielfalt, also diese Materialvielfalt, die ist so groß. Also angefangen vom Weichgestein bis zum Hartgestein. Also da sollte man schon eine gewisse Erfahrung mitbringen dann. Also wenn man einen Stein bearbeitet, egal in welcher Art und Weise, ob das jetzt ein Frosch wird oder ein Grabstein. Ne?
Ja,
also das ist schon wichtig.
Aber
ich muss auch sagen, heute ist diese handwerkliche Arbeit, also aus meiner Sicht, da können natürlich andere Steinmetze sicherlich viel, viel mehr anderes auch berichten, aus meiner Sicht nicht mehr so erforderlich, weil du vieles in der Industrie geliefert bekommst.
Mhm.
Natürlich nach den Vorgaben, die ich gebe.
Mhm.
Ja, es gibt sicherlich viele Kollegen, die das auch selber von Grund auf arbeiten. Hat natürlich immer auch was mit dem Preis zu tun, ist klar.
Ich wollte gerade sagen, hast du da manchmal das Gefühl oder bedauerst du das da manchmal, dass dann der Preis doch zu sehr im Fokus steht und dich dann auch da zwingt, das irgendwo industriell fertigen zu lassen? Oder sagst du, das ist der Zahn der Zeit, das ist okay, da ist einfach auch die Technologie, die dann da ist und die uns da auch dann irgendwo, ja, diese, es ist ja schon auch so harte körperliche Arbeit erleichtert und auch den Anreiz schafft, andere Dinge zu schaffen, auch in einer anderen Geschwindigkeit?
Oder? Ja, also grundsätzlich, das sehe ich zweiseitig. Also es gibt die einen, die das selber fertigen und dann auch den Preis dementsprechend natürlich haben, ist ja klar.
Ja.
Andererseits bin ich schon auch jemand, der versucht, Technologien, wie du es angesprochen hast, zu nutzen. Das heißt also, diese Zeit auch zu verringern irgendwo, um dem Kunden letztendlich wieder auch da entgegenzukommen.
Ja.
Aber das ist nicht immer leicht, das ist nicht immer einfach, weil ich auch jemand sein möchte, der nicht so, ich sag jetzt mal, von der Stange verkaufen will. Also ich möchte schon individuelle Grabstellen oder Grabsteine fertigen, Denkmäler schaffen, die sich möglichst nicht gleichen. Also das versuche ich zu vermeiden.
Wie ist das für dich? Also jetzt gerade Trauer, Tod, das ist ja was in unserer Gesellschaft, was schon auch noch so ein bisschen behaftet ist, wo man nicht so gerne drüber spricht und es ja auch irgendwo was ist, wo ich persönlich, kann mich da nicht ausschließen, man immer noch nicht so richtig weiß, wie gehe ich mit jemandem um, der jemanden verloren hat. Wie war das für dich? Weil du selber ja auch sagst, du bist da reingekommen, dein Schwiegervater war schon in dem Geschäft. Wie war das für dich? Wie hast du dich da eingefunden, auch in dem Umgang mit deinen Kunden? Weil letztendlich ist es dein Geschäft, du verdienst damit Geld. Aber es ist ja trotzdem was sehr, sehr Persönliches. Und das ist ja das, was Handwerk oft ist. Also ja, ich hatte es mit unserem letzten Gast, der macht Lichttechnik. Und da hatten wir es im Gespräch danach halt auch einfach so, dass Handwerker oft in dem Privatsektor der Menschen sind.
Richtig.
Mit dem, was sie tun. Mhm. Und deins ist jetzt nicht das Schlafzimmer deines Kunden, sondern dann eine ganz andere intime Situation. Es ist jemand verstorben, dem man nahe stand. Wie gehst du damit um? Also wie schaffst du dann den Zugang? Und wie hast du das geschafft, damit umzugehen? Also kannst du dich da abkapseln? Nimmt dich das mit? Ist das?
Das ist unterschiedlich. Also wie bin ich da reingekommen? Ich habe das einfach gemacht irgendwie. Mhm. Und die Leute, wenn die hierher kommen, also die muss man, also viele muss man auffangen, muss man auf eine Ebene begeben, um erstmal, wie soll ich sagen, gleiche Höhe zu sein. Ne? Und die sind in einer besonderen Situation und da muss man natürlich auch versuchen, mit all den Möglichkeiten, die man hat, dann die Leute zu beraten. Das ist wichtig, also dass die auch das Gefühl bekommen, hier bist du richtig. Ne? Das ist mir immer wichtig. Also da geht es gar nicht so um diesen Auftrag. Also natürlich bin ich froh und lebe ja auch davon.
Ja.
Aber in erster Linie möchte ich, dass die Leute sich wohlfühlen. Mit natürlich in dieser schwierigen Zeit.
Ja.
Aber das ist mir schon wichtig, dass die Vertrauen auch zu mir haben. Und da entstehen natürlich auch immer wieder Geschichten, die ich dann erfahre von dem Verstorbenen, was mir aber auch wichtig ist, um daraus wieder Rückschlüsse zu finden, wie gestalte ich das Denkmal für den Verstorbenen.
Ja.
Ja. Weil diese Individualität, die sollte schon
gegeben sein. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, hey, das sind Themen, die sind hängen geblieben, so in der, wie viele Jahre sind das jetzt schon, die du das machst, Thomas?
Ach, wie lange mache ich das seit? Also ich muss dazu sagen, ich mache es eigentlich, seitdem ich meine Frau kenne.
Mhm.
Weil wir sind, ich habe meinem Schwiegervater immer geholfen, also irgendwie seit 1984 kenne ich jetzt meine Frau, genau. Und seitdem ist immer diese Beziehung auch da gewesen.
Mhm.
Am Anfang immer nach Feierabend dann nochmal losgezogen, auf die Friedhöfe, einfach geholfen. Und so entwickelte sich dann immer mehr und auch dieses Gefühl für den Beruf, bis dann letztendlich die Lehre gemacht wurde oder der Meister dann auch. Seit 1999 bin ich selbstständig, also mit meinem Namen. Und es sind ja auch schon 23 Jahre.
Ne?
Das ist immer mal schön, wenn man dann wieder zurückdenkt
und
sich das auch mal vor Augen hält. Mensch, man ist ja doch schon so lange da. Ne? Also ja, es macht mich auch stolz. Das ist schon auch gerade im Sinne meines Schwiegervaters, dort weiterzuarbeiten.
Mhm.
Ich glaube, wenn er das sehen würde von oben, würde er auch stolz sein. Also das ist schon klar.
Ja. Die Grabmale ist das eine, aber du machst ja auch immer mal wieder so ein paar andere Sachen. Der André hat mir erzählt, es gab da mal so eine Gedenkstätte, wo du die Schrift geschlagen hast. Das ist ihm irgendwie als Kindheitstagen in Erinnerung geblieben. Und sind es so Sachen, wo du dann auch merkst, so, da ist mein Handwerk dann doch besonders? Und ich meine, so diese klassischen Handwerker, Schreiner, Zimmermann, Elektriker, die kennt man doch, die sind so im Alltagsgebrauch irgendwie immer greifbar, aber den Steinmetz, das ist dann doch irgendwo auch eine Besonderheit. Das kann nicht jeder. Also nicht jeder kann einen Meißel, also prinzipiell schon, Hammer und Meißel in die Hand nehmen und auf den Stein irgendwo dem eine Form mitgeben. Aber dieses Handwerk an sich, wie hast du diesen, also ist es so dann auch, wo du so einen Stolz drauf hast und sagst, hey, das ist was Besonderes und das wäre schön, wenn das irgendwo auch der ein oder andere vielleicht dann doch für sich entdeckt?
Ja, also grundsätzlich ist es so, dass der Steinmetz mit das älteste Gewerke ist. Mhm. Gewerke ist so. Andererseits, ich habe es auch gelernt und jeder kann es lernen. Also das ist einfach eine Ausdauer, die man haben muss, eine Liebe zum Beruf. Und natürlich ist es schön, wenn man gesagt bekommt, Mensch, was du kannst. Mhm. Aber am Ende jeder Elektriker, jeder Schreiner, jeder Dachdecker, der kann sein Handwerk auch. Und das ist das Schöne. Also das Handwerk an sich ist schon, egal in welchem Beruf, eine schöne Sache, weil man oftmals noch mit der Händearbeit Leistung bringt. Ja. Und das sollte möglichst auch weiter so sein. Also ich hoffe, dass die Jugend einfach auch erkennt, es ist wichtig, mit Computern zu arbeiten und auch das zu verknüpfen. Aber es ist auch schade, wenn das Handwerk so, ja, diese Personalmangel hat.
Ne? Es verliert das Leben, finde ich. Ja, also das ist ja das, was im Handwerk, also man kann ganz viel mit Maschinen machen und auch das industriell fertigen und so. Mhm. Aber ich finde am Ende des Tages, das, was dem Stück, je nachdem, was es ist, dem Dach, der Steckdose an der Wand, weißt du, Geier, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen sehr romantisch, aber am Ende des Tages ist die handwerkliche Arbeit, die dem Ganzen dann doch die persönliche Note gibt. So. Mhm. Also ganz oft ist es so, dass, was weiß ich, der Jan weiß von seinem Großvater, der hat bei Schränken, wo er gemacht hat, Sicherungsschränken, immer irgendeine Besonderheit reingebracht, wo er immer weiß, wenn er in Stuttgart an den Sicherungsschrank rangeht, da erkennt er, das war mein Großvater so.
Ja,
und
genau.
Das sind so Punkte, die hat ja jeder Handwerker. Also so eine Eigenheit, so eine Besonderheit. Richtig. Und das ist ja das, was dann irgendwo auch die persönliche Note reinbringt, die keine Maschine auf diesem Planeten irgendwo hinkriegt.
Das stimmt, das stimmt. Also bei mir war es auch so, ich habe gerade diese Schriften von meinem Schwiegervater, die werde ich heute noch erkennen. Also nicht das, oder diese Grabmale an sich, was haben wir gemacht, was haben andere gemacht, das kann man schon differenzieren. Und das ist ja, jeder hat seine Handschrift, wie du es gesagt hast, und das sollte auch so bleiben, weil es wichtig ist.
Ja.
Ja. Und die Erfahrung, die man auch selber gemacht hat aus der Vergangenheit, mit reinzunehmen in seine Periode, sage ich jetzt mal, und dann auch weiterzugeben, vielleicht für die Nächsten, ne? das ist schon gut. Mhm. Und am Ende sind ja die Steinmetze immer, also so lange schon am Werkeln. Ne? Das ist ja.
Und man muss ja auch immer wieder drauf zurückgreifen. Also es ist ja schon so, dass es dann doch irgendwie wieder gebraucht wird.
Genau,
So im Tenor. Jetzt hat mir der André, dein Sohn, die Zuhörer da draußen, eine Aufgabe mitgegeben. Und zwar, ich soll dich fragen nach der weitesten Rechnung, die du mal gestellt hast. So,
die weiteste Rechnung? Also ich kann mich erinnern, wir haben mal nach Amerika, aber welcher Bundesstaat das jetzt war, das wüsste ich jetzt nicht mehr genau, eine Rechnung gestellt, auch für ein Grab. Das wurde aber hier in der Nähe erstellt. Da gab es noch einen Nachkommen, der das wieder, ich sag mal, restauriert hat oder restaurieren lassen wollte. Und ja, das war so die weiteste Rechnung, was mir jetzt einfällt.
Mhm. Und was war das Außergewöhnlichste, wo du sagst, das wird mir irgendwie, ich meine, du hast viele einzigartige Objekte, aber was ist sowas, wo du sagst, das bleibt mir hängen, das war was Besonderes, das was Außergewöhnliches, was mir so nicht jeden Tag passiert?
Ach, da fallen mir mehrere Sachen ein. Also was jetzt ganz schnell in meinen Kopf kommt, ist ein historischer Torbogen. Ich kurz erklären, da ist eine Villa, eine schöne Villa mit, ich sag mal, Barock so ein bisschen verspielt, und die hatte im Eingang einen Torbogen, und der ist von einem LKW, also der hat seitlich irgendwas in dem Grundstück abgekippt und ist wieder rausgefahren, und die Wanne war noch nicht ganz unten und hat diesen ganzen Torbogen mitgerissen. Das war eine sehr schöne Arbeit, weil da hast du gemerkt, dass du auch diese Historie, ne, dass du fühlst dann, oh, das musst du sanft machen und wieder für möglichst 100 Jahre halten und das hat schon Spaß gemacht. Mhm. Dann auch in Brunnen fällt mir gerade ein, auch in der Stadt Bad Salzung, so Geschichten, die man nicht täglich macht. Aber auch im Grabmalbereich. Neulich auch eine ganz rührende Geschichte, fand ich. Also ein Enkel hat seinen Großvater von, ich glaube, der Ukraine die Gebeine hierher geholt. Der ist damals im Ersten Weltkrieg dort geblieben. Und der wollte nach so vielen Jahren ein wirklich außergewöhnliches Grab noch. Das hat mich schon berührt. Also, dass man, dass diese Emotionalität auch, ne, dass der Enkel seinen Großvater wieder, also ich sag mal, an seinen Platz bringen will. Ne?
Und auch Enkel ehrt in seiner
Person. Ehrt natürlich. Dann, ne? Ja. Also, das ist schon nicht alltäglich, ja. So Sachen. Das hat auch viel, viel Spaß gemacht, weil der Kunde an sich auch sehr, sehr aufgeschlossen war und ja, wir haben sehr gute Gespräche geführt. Mhm. Und das macht Spaß dann.
Und dann da so die Geschichte rauszuholen und genau. Dann auch da individuell was zu schaffen dann dafür.
Ein Wahnsinn, wenn man selber sich mal auch in diese Zeit versetzt. Ne? Also der Opa war gerade mal 18 oder 19.
Ach krass, okay.
Und ja, also war schon berührend irgendwo, muss ich sagen.
Ja, ja, klar. Ja, ja, das ist doch das Schöne. Jetzt ist es so, dass ihr ja ein Familienbetrieb seid. Du hast den Betrieb von deinem Schwiegervater.
Richtig.
Übernommen. Dein Sohn arbeitet mit. Was macht für dich so dieses in der Familie arbeiten und auch dieses, du hast vorhin gesagt, mich macht das irgendwie stolz und ich hoffe, dass mein Schwiegervater, wenn er das von oben sieht, dann auch irgendwo stolz ist, dass wir es so erhalten. Was macht das für dich so besonders, dieses in einem Familienbetrieb tätig zu sein, Geschichte zu haben, aber auch Geschichte zu schaffen? Und wie bringst du das weiter oder was gibst du da anderen draußen mit, dass das irgendwo auch gelingt, in der Familie gemeinsam zu arbeiten? Das ist jetzt auch Schwiegervater, Sohn, das ist jetzt auch nicht immer einfach, solche Beziehungen.
Mhm. Also natürlich muss man das wollen, ne, grundsätzlich. Es ist auch so, dass jeder sicherlich seine Sichtweisen hat, gerade in diesen unterschiedlichen Generationen auch. Da muss man sich drauf einlassen. Also natürlich kann man von den Alten viel lernen, aber man kann genauso viel lernen von den Jungen.
Yeah.
Ne? Und das muss man einfach können, wollen und jeder nimmt für sich was mit. Also, ja. Und am Ende geht es ja nur um die, ich sag mal, die Richtung nach vorn. Mhm. Ne? Wir wollen uns entwickeln, alle miteinander und da gehören auch Medien dazu, die neuen Medien, da gehören Computer dazu, da gehören neue Technologien dazu. Auf das muss man sich einlassen und wer das nicht kann, der wird irgendwann ja vielleicht stehen bleiben. Mhm. Ne? Das ist wichtig, dass man Verantwortung auch weitergeben kann. Mhm. Dass man nicht gluckt wie so eine Glucke,
ja, ja.
Ne, weil man denkt, die können das eh nicht. Also Vertrauen schafft man nur, wenn man es auch ja, versucht weiterzugeben. Mhm. Erfahrungen und dann auch Verantwortung.
Was begeistert dich mit dem Blick in die Zukunft, wenn du sagst, okay, neue Technologien, was packt dich da, wenn jetzt, das einerseits ist es dein Handwerk, aber wenn jetzt mit den neuen Technologien Computer und so ins Spiel bringen, was fasziniert dich da daran? So, also wo sagst du, das ist schon cool, das hätte ich früher schon gerne gehabt?
Ja, also natürlich die ganze Maschinengeschichte rund um unser Handwerk, also was es da jetzt momentan schon gibt, gerade auch in der Restaurierung, in der Bildhauerei auch, also das ist schon Wahnsinn, das ist natürlich auch mit viel Geld verbunden, so eine Maschine. Aber ja, so computergestützte oder gesteuerte Sachen, das fasziniert mich schon. Also, und ich bin da auch froh, dass ich mich darauf einlassen kann. Also, ich kenne viele Kollegen, die ja vielleicht mit Computern nicht so viel wollen, ne, weil sie es einfach nicht gelernt haben oder auch nie angefasst haben. Also, ich bin jemand, der sowieso neugierig ist auf alles, was da ist. Mhm. Und dann muss man es einfach machen und dann muss man die Entscheidung treffen. Hilft mir das nicht?
Ja, ja.
Und am Ende ist es aber schon so, dass man gerade viel für sich mitnehmen kann, egal was es ist, aus welchem Bereich.
Ja.
Ja, das ist.
Es ist halt im Computer, das geht auch mir so. Ich meine, ich bin auch Handwerkerin, arbeite aber die meiste Zeit nur noch im Büro am PC so. Mhm. Und da fehlt natürlich der direkte Bezug zum Werkstück, zu dem, was man gemacht hat.
Ja.
Das heißt, das Tapezieren, also bei mir Raumausstatterin. Aber das am Computer, da muss man halt das Umdenken schaffen irgendwie. Da hat man nichts, was man begreifen kann, sondern man muss sich halt reindenken. Es ist viel mit dem Kopf, man muss sich da die Welt schaffen, irgendwo sich da auf die kreative Richtig. Ebene zu lassen.
Ja.
Und gerade wenn man irgendwie Entwürfe macht, also oder halt, wenn man irgendwas ja, technisch vorbereitet am PC. Mein Onkel mit seinen 50, über 50 inzwischen, hat sich ja auch auf dieses technische Zeichnen eingelassen. Das ist ja auch sowas, wo er vorher gesagt hat, hey, im Prinzip nur wenn du es mit Stift und Papier, dann hast du es irgendwo greifbar auch noch. Am PC ist es halt wirklich einfach nur noch also da muss man sich wirklich drauf einlassen.
Ja.
Und dann ist es aber auch faszinierend, wie krass genau das dann doch auch ist. Ne? Also auch.
Ja, das ist wirklich so. Gerade wenn man Handwerker ist, sollte man auch all die Möglichkeiten, die man hat, nutzen einfach. Also ich stelle das immer wieder auch bei Kundengesprächen fest. Ich habe so ein sehr schönes Gestaltungsprogramm, wo ich meinen Kunden ähnlich, also ich will es gar nicht vergleichen, weil das kann man gar nicht vergleichen, also wie bei einer Küche.
Ja.
Am Ende das Grab oder die Grabstätte oder das Denkmal in 3D vorstellen kann.
Mhm.
Und da entwickelt sich bei den Kunden sofort so ein, oh wow, das habe ich überhaupt noch nicht. Also
so ein
dieses Gefühl auch, dass der Kunde sofort weiß, es steht noch, es ist noch nicht mal in der Fertigung, aber er hat es schon gesehen.
Mhm.
Und das ist das Schöne, dass man dann mit dem Kunden zusammen auch immer dieses Gefühl entwickelt, passt das jetzt? Ist das zu viel?
Mhm.
Und der Kunde sieht sofort eins zu eins bei all den Änderungen, die man auch machen kann, ob es richtig oder falsch ist für ihn. Ne?
Ja.
Das ist schon ein schöner Effekt und das nutze ich so gerne, weil das ist gerade im Verkaufsgespräch so vorteilhaft auch für uns als Handwerker.
Ja.
Ich kann sofort erahnen, auf welches Gebiet oder in welchem Bereich der Kunde sich wohlfühlt.
Ja.
Ne?
Ja.
Das ist
dieses räumliche Vorstellen oder allein Vorstellung von, ich meine, wir haben jeden Tag mit den Materialien, mit den Dingen zu tun. Du hast jeden Tag mit den verschiedenen Gesteinen, mit den Formen, mit den Farben, mit den Schriftarten, mit allem möglich groß, klein, du hast damit zu tun und hast ein Bild im Kopf. Der Kunde erzählt dir was und bei dir im Kopf, so stelle ich es mir vor, entsteht was. Ne?
Ja.
Und der Kunde hat das aber noch gar nicht wahrscheinlich.
Richtig.
Also, und das dann zu schaffen, dem das zu visualisieren, und da ist Technologie da schon ein Riesenstützpunkt.
Ein
Riesenvorteil, ja. Weil der Kunde sich das dann wirklich auch dann sieht, was für ein Bild du im Kopf hast, kann das wiedergeben und sagen, okay, ja das passt, oder nee, eigentlich habe ich es mir noch gar nicht, das ist was komplett Konträres zu dem, was ich eigentlich gemeint habe. Ja, das stimmt. Ja, das ist faszinierend.
Also wir haben ja zu DDR-Zeiten kaum Computer, also gar nicht gehabt. Und da ein Verkaufsgespräch war oft so, dass wir mit Skizzen oder Bleistift auf einem Stück Zettel was kreiert haben. Und am Ende war es aber schon so, wie du auch gesagt hast, dieses gleiche Niveau, das, was du hast als Fachmann, hat aber der Kunde nicht.
Mhm.
Und diese Vorstellung,
ne,
dieses räumliche Denken auch. Und das war mitunter schwierig, dass man das auch versucht hat, rüberzubringen.
Ja, ja.
Wie sieht das aus? Wie fühlt sich das an? Und das ist heute viel, viel einfacher.
Mhm.
Und ja, ich nutze es gern.
Ja.
Das ist, und ich sage jetzt mal so, aus meiner Sicht ist ein guter Handwerker auch ein guter Verkäufer. Also der egal, also alles verkaufen kann letztendlich.
Mhm.
Also das ist das A und O.
Aber was ist ein guter Verkäufer für dich? Also ist das jemand, was ist ein guter Verkäufer für dich?
Ein guter Verkäufer ist so, wenn man den Kunden ein Stück weit abholt, ich habe es schon gesagt, begleitet, ihm das Gefühl gibt, einfach sicher und wohl zu sein.
Mhm.
Also ich sage jetzt mal so, immer Transparenz, das ist wichtig bei all dem, was bei uns auch an Fehlern auftreten kann, vom ne, vom Entstehen bis zum Fertigen, also in diesem Produktionsprozess, sage ich jetzt mal so, und immer den Kunden ehrlich mitnehmen. Mhm. Und das ist ein guter Verkäufer, also das würde ich schon so sagen.
Ja, und so auch das, das finde ich immer so, wenn man dann weiß, was der Kunde will, also das rausgehört hat, das begleitet hat, das mit dem Kunden gemeinsam rausgearbeitet hat, dann aber auch dem Kunden die Sicherheit zu geben, okay, das ist okay jetzt. Also, weil es gibt ja so viel, das ist ja auch bei den Steinen, so viel verschiedene Möglichkeiten, und da dann auch dem Kunden die Sicherheit zu geben, hier bist du, hier fühlst du dich wohl, das ist da sind wir im richtigen Bereich und das ist okay und du hast dich richtig entschieden, das ist auch was ich immer super wichtig finde, dem Kunden dann auch die Sicherheit mitzugeben.
Ich hatte schon Kunden, die sind hierher gekommen und die waren nach 5 Minuten war der Auftrag perfekt und sind wieder gegangen. Da habe ich mir immer die Frage gestellt, du hast doch noch gar nicht alles erzählt. Und war so bei mir, denke ich, das ist doch noch nicht perfekt. Mhm. Aber ja, solche Leute gibt es auch. Das ist nicht so oft, aber wie gesagt, den Kunden immer mitnehmen, das ist wichtig. Immer bei allem, was du machst, einfach in Kenntnis setzen. Das ist wichtig. Ja.
Schön. Thomas, jetzt sind wir schon relativ am Ende unserer Folge angelangt.
So schnell geht's.
Ich habe es dir angekündigt. Der Thomas, wie alle unsere Gäste eigentlich in der Regel, immer vorher super nervös. Ja. Oh, ich weiß nicht und ich weiß ja gar nicht, was ich so erzählen soll. Und dann sind es doch alles irgendwie immer wieder schöne Geschichten. Und du hast dich jetzt spezialisiert in deinem Sektor. Mhm. Wie irgendwie alle, also ich kenne keinen Handwerker, der dann so doch irgendwie alles macht, was in seinem Bereich möglich wäre. So. Ja. Geht ja auch irgendwie nicht.
Nee, wirklich.
Und das ist ja auch das Schöne, dass man dann doch irgendwie sich dann seine Nische suchen kann und seinen Wohlfühlbereich. Thomas, wir schließen unsere Podcast-Folgen immer. Also erstmal vielen Dank für dieses schöne Gespräch.
Vielen Dank und auch. Von dir oder zu dir?
Dankeschön. Und wir schließen unsere Folgen immer damit, dass unser Gast unseren Zuhörern was mitgeben darf oder was mitgibt. Was ist es denn bei dir, was du einfach so nochmal, du sagst so, hey, das ist was mich begeistert am Handwerker sein oder irgendwas, was du einfach in die Zukunft bringen möchtest oder einfach, einer hat halt mal gesagt, ich Pinguin, weil ich wollte schon immer mal im Podcast Pinguin sagen.
Ach so.
was ist es, was du unseren Zuhörern mitgeben möchtest, mit auf den Weg geben möchtest? Du hast das letzte Wort und ich verabschiede mich an vielen dieser Dank. Stelle.
Was ist das letzte Wort? Ich würde mal so sagen, für alle, die da draußen zuhören, vielleicht noch keine Handwerker sind, begeistert euch fürs Handwerk. Ich glaube, das Handwerk hat so viel Nischen, so viel Punkte, wo man sich selbst wiederfinden kann. Ich würde mir einfach wünschen, dass wir, natürlich ist es schön, wenn man einen ganzen Tag am Computer sitzen kann oder es gibt ja so viele andere Berufe auch im Büro oder ja, aber das Handwerk hat schon sehr viele Reize, finde ich. Also ich kann es jetzt nur aus meiner Perspektive sagen, ich würde es alles nochmal wieder so machen. Das gibt mir so viel Kraft auch und dieser Umgang mit den Menschen auch. Also das ist so vielfältig und ich lerne jeden Tag neu. Das ist wirklich, so viel Spaß macht mir das. Und ich kann einfach nur allen da draußen sagen, versucht es. Und es gibt niemanden, der 2 linke Hände hat. Gibt es nicht. Also man kann alles lernen, wenn man es nur will. Das wäre so mein letztes Wort.